Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und schauen dabei natürlich ganz besonders auf unsere Themen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink. Ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin mit Namen WIDA und bin Datenschützer nach wie vor. Mir gegenüber am anderen Ende der Leitung Professor Nico Herting, Rechtsanwalt, Herausgeber der Ping. Und ja, wir freuen uns, Nico, dass wir mal wieder zu aktuellen Fragen was zusammen machen dürfen.
Genau. Ich hoffe nicht an der langen Leitung. Ja, das werden wir aber sehen heute.
Das kann ich ausschließen. Wir haben so viele heiße und aktuelle Themen, da kann man nur von einer kurzen Leitung sprechen.
Und wir fangen an mit Brink, Brink und Brink.
Lustig. Schauen wir mal. Der Data Act naht. Und für alle, die meinen, sie müssten sich nicht damit beschäftigen, ist das jetzt so ziemlich der letzte Zeitpunkt, wo man sich zumindest nochmal reinfinden kann in das Thema. Ab dem 12. September, und das ist nicht mehr so lang, ziemlich genau 10 Tage jetzt im Zeitpunkt unserer Aufnahme, wird er nämlich wirksam, der Data Act, und dann gilt er. Und dann heißt es Daten teilen. Das ist ja eine Idee der EU-Kommission gewesen im Kontext der gesamten Digitalstrategie der EU-Kommission. Die Idee ist, sozusagen Schwung hineinzubringen in den Datenverkehr, Datensilos, sogenannte Datensilos aufzubrechen, Daten zu erschließen für möglichst viele, um entsprechende Geschäftsmodelle aufzusetzen, um Europa mal sozusagen zu pushen. Betroffen sind erstaunlich viele Unternehmen, mehr Unternehmen als es bisher glauben. Alle Unternehmen, die Kundendaten erfassen, solche Datenbestände anhäufen und die möglicherweise teilen müssen. Es gilt der Schlachtruf Sharing is Caring, also teilen soll was Gutes sein. Und das betrifft nicht nur viele Unternehmen, sondern auch insbesondere die Cloud-Anbieter, die Kunden haben und mit Kundendaten arbeiten. Die EU-Kommission will die Datenflüsse ankurbeln und da tut sich natürlich sofort ein großes, weites Feld von Problemen auf. Wir haben natürlich die Problematik, dass die Datenschutzgrundverordnung das mit den Datenflüssen zwar keineswegs ausschließen will, aber immer die Frage stellt, wo bitteschön ist deine Rechtsgrundlage? Und der Data Act verdrängt die Datenschutzgrundverordnung keineswegs. Ein besonderes Problem ist interessant beim Data Act, anders als die Datenschutzgrundverordnung, reguliert er ja letztlich auf zivilrechtlichem Gebiet, verbietet zum Beispiel in großem Umfang Vertragsklauseln, die das Datenteilen verhindern würden. Und da ergeben sich spezifische Regulierungsprobleme. Zum Beispiel, dass man so ohne weiteres, wenn man als Cloud-Anbieter einen Vertrag mit Kunden hat, dass man nicht einfach da Vertragsklauseln austauschen kann. Nee, das müsste wohl im Wege der gemeinsamen konsentierten Vertragsänderungen erfolgen. Und ich glaube, da ist der DA ein bisschen schwach auf der Brust. Das hat er nämlich nicht so ganz im Blick, wie er eigentlich in die Umsetzung gerne gehen möchte. Und ein besonderes Problem besteht darin, dass der DA nicht ganz klar ist bei der Frage, wofür er eigentlich gilt, dass er in Zukunft ab dem 12.09. gilt. Das glauben wir gerne. Aber wie sieht es eigentlich aus mit sogenannten Bestandsverträgen? Also mit Verträgen, die vor dem 12.09. abgeschlossen wurden, muss ich jetzt nach dem 12.09. da irgendwelche AGBs verändern, Vertragsklauseln verändern? Super spannende Frage. Thematik Rückwirkung war Anlass für das Duo Brink und Brink, also meine Wenigkeit und meine Tochter Lea, die ihr Jurastudium abgeschlossen hat und einen besonderen Schwerpunkt im Europarecht hat, uns das anzuschauen und entsprechend einen Aufsatz für die RDV zu schreiben, der zu dem interessanten Ergebnis kommt, dass mit der Rückwirkung klappt nicht so ohne weiteres. Also da stecken jede Menge, ja, zum Teil ziemlich heftige Rechtsprobleme hinter dem Data Act. Also mein Rat wäre, Nico, erstmal sich nochmal klar machen, betrifft er mich nicht, muss ich reagieren und dann in die Frage einsteigen, welche Pflichten habe ich eigentlich nach dem Data Act und dann zum Aufsatz greifen und sich überlegen, sind diese Pflichten eigentlich wirksam oder könnte ich dagegen vorgehen?
Ja, spannend und bleibt mal abzuwarten, wie sich das jetzt in der praktischen Wirklichkeit bewährt, das neue Gesetz. Steckt ja deine Tochter ein bisschen aus der Art, nicht? Du hast die Daten immer geschützt und sie teilt sie jetzt. Ja, das ist ja genau das Gegenteil.
Überhaupt nicht. Wir wissen ja alle, Nico, dass spätestens seit 2018 auch der Datenschutz gegen das Datenteilen und Datenverbreiten überhaupt nichts einzuwenden hat, sofern die Voraussetzungen der Datenschutzgrundverordnung gegeben sind. Und aus der Art schlägt da niemand in der Familie Brink. Das sind inzwischen 4 Juristen und eine Tochter, die was Besseres macht. Insofern alles im Lot.
Da werden wir noch sehen, wie das mit der DSGVO und dem Datenteilen ist, wenn wir heute später über das Teilen von E-Mail-Adressen sprechen bei der Deutschen Bundesbahn. Oh, jetzt sage ich, Schabi, ist mir schon wieder die Deutsche Bundesbahn, die es irgendwie seit 30 Jahren nicht mehr gibt, herausgerutscht. Ja. Giving my age away. also Data Act ist ein Thema, das auch meine Kollegen hier in der Kanzlei viel bewegt, weil es natürlich viel Beratungsbedarf dort gibt. Und ich darf darauf hinweisen, dass mein lieber Kollege Martin Schirmbacher zusammen mit Hubertus von Rönne eine ganze Podcast-Serie mit mittlerweile 18 Folgen gemacht hat, mit dem schönen Titel Data Navigator, wo es aus Sicht verschiedener Branchen und Betroffener darum geht, was denn alles auf die Betreffenden mit dem Data Act so zukommt. Also solltet ihr oder sie mal Lust haben, was anderes zu hören als Follow the Rechtsstaat, sucht mal nach dem Data Navigator. Dort findet sich sehr, sehr viel zum Data Act.
Sehr schön, Nico. Und ein kleiner humorvoll gemeinter Hinweis noch. Den ultimativen Titel für Data Act-Veranstaltungen haben wir schon gefunden. Der heißt nämlich Caught in the Data Act. Und bin sehr gespannt, ob das auf Resonanz stößt, dieser leicht anzügliche Titel.
ja, das war doch eine Boyband, oder?
Das war allerdings ohne Data, ja.
Genau. So, von der Boyband und dem Data Act zum Lebensmittelpranger. Das ist jetzt ein weiter Bogen. Wir sprechen jetzt über eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung jüngeren Datums, die mir vor allen Dingen dadurch aufgefallen ist, dass sie also erstens stattgebend ist und zweitens ganz kurz.
Ja, muss man sich freuen über jede Entscheidung, die sich etwas kürzer hält. Lebensmittelpranger kennen, glaube ich, die meisten Hörerinnen und Hörer. Das ist eine ja unangenehme Maßnahme nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch. Da kann man nämlich sozusagen von der zuständigen Aufsichtsbehörde an den Pranger gestellt werden, wenn man sich nicht an die Vorgaben des Gesetzes gehalten hat, also insbesondere schmuddelig gearbeitet hat. Hier im konkreten Fall, wirklich ein sehr, sehr schöner Fall, nicht nur kurz, sondern auch heftig, geht es um die Frage des Paragraphen 40 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs. Darin ist geregelt die sogenannte Information der Öffentlichkeit, also die Frage, wie die Öffentlichkeit davon erfährt, dass da jemand Verstöße begangen hat. Und da steht in Paragraph 40 1a insbesondere drin, die zuständige Behörde informiert die Öffentlichkeit unverzüglich unter Nennung der Bezeichnung des Lebensmittels sowie unter Nennung des Lebensmittelunternehmens über den festgestellten Verstoß. Und das ist das, was wehtut, ja, wenn der Name des Lebensmittelunternehmens von einer Behörde genannt wird. In der Sache hat es einen Catering-Service betroffen. Der hatte verstoßen, indem er unter anderem lauter unappetitliche Dinge gemacht hatte, verdorbene Lebensmittel im Kühlschrank, Mäusebefall in der Küche und im Geschirrlagerraum, schimmelähnliche Belege. Ich höre jetzt mal auf, sonst Nico wird uns allen noch schlecht. Aber immerhin.
Erbrochenes in der Personaltoilette habe ich noch zu bieten.
Das wollte ich jetzt gar nicht so genau wissen. Was machte der Catering-Service? Ich hoffe, er hat geputzt, erstens. Und zweitens beantragte er gegen die Veröffentlichung dieser Verstöße auf der Webseite der zuständigen Aufsichtsbehörde einstweiligen Rechtsschutz, den er auch bekam von verschiedenen Verwaltungsgerichten. Aber die haben sehr lange gebraucht. Die haben insgesamt 14 Monate gebraucht, bis sie über den einstweiligen Rechtsschutz gegen die Veröffentlichung entschieden hatten. Und letzte Entscheidung war Verwaltungsgerichtshof Hessen. Und der wurde jetzt vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben mit einer interessanten Begründung, nämlich mit der Feststellung, dass diese Veröffentlichung nach mehr als 14 Monaten nicht mehr unverzüglich sei im Sinne von 40 1a LFGB. Und das verletze die Berufsfreiheit der Beschwerdeführerin nach Artikel 12 Absatz 1. Jedenfalls also hat das Verwaltungsgericht, der Verwaltungsgerichtshof Hessen aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts übersehen, dass bei dieser langen Verfahrensdauer vor Gericht die Frage erörtert und behandelt werden muss. Ob das noch unverzüglich ist oder nicht und ob aufgrund des Lagenzeitablaufs möglicherweise nicht sozusagen alles geputzt, weggeputzt ist und die ganzen Vorwürfe von vorgestern sind und das hätte berücksichtigt werden müssen. Damit stellt sich natürlich das Problem, Nico, ob die Verfahrensdauer vor den Gerichten jetzt einzubeziehen ist in diese Unverzüglichkeitsüberlegung oder nicht. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht doch, die sind grundsätzlich einzubeziehen. Jedenfalls für den Fall, dass der Zeitverzug so lange ist. Und dieser Verzug, diese Verfahrensdauer sei ja nun auch mal nicht dem Lebensmittelunternehmen zuzurechnen. Und da hat es sicherlich recht. Ist das sozusagen das Ende des Prangers, wenn wir uns die Laufzeiten bei Verwaltungsgerichten anschauen, Nico?
Ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Begründung. Ich glaube, du hast sie gerade versprochen. Die waren erfolglos, die Antragsteller vor den Vorinstanzen.
Vor beiden Gerichten waren sie erfolglos. Genau,
Ist es,
sie hatten jetzt ihren Erfolg in
Karlsruhe. Und dann hat es bloß, also nochmal kurz zu den Daten, die Feststellung von Mäusekot und Konsorten 14. Februar 2023. Dagegen sofort ein einstweiliger Rechtsschutzantrag, über den dann auch innerhalb von 2 Monaten, das ist relativ kurz, April 2023 vom Verwaltungsgericht entschieden wurde. Und dann kommt, ich glaube, das war das hessische Verwaltungsgericht, nicht? Ja, genau. Dann kommt der hessische Verwaltungsgerichtshof und der braucht sage und schreibe dann für die Entscheidung über die Beschwerde 15 Monate. Ja, der braucht also 15 Monate, um dann im Eilverfahren, das ja ein einstweiliges Anordnungsverfahren ist, über die Beschwerde zu entscheiden. Und was nicht überliefert ist, ist, ob die das zwischenzeitlich von der Website genommen haben. Das könnte sein, sonst macht der Fall eigentlich keinen richtigen Sinn, wenn das die ganze Zeit da gestanden hat.
Nee, es stand nicht mehr.
Es stand nicht mehr. Das entspricht der Verwaltung, der Praxis der Verwaltungsgerichte, die dann oft die Behörde darum bitten, also bis sie entscheiden, das erstmal nicht zu publizieren. Und daran halten sich dann die Gerichte auch, das sind die sogenannten Hängebeschlüsse. Und naja, dann hat es halt 15 Monate gedauert, bis der Fall dann beim Bundesverfassungsgericht entschieden wurde, sind dann nochmal einige Monate vergangen. Von wann ist die Entscheidung? Na, die Entscheidung ist ja schon die ist nicht ganz frisch, nicht? Die ist vom 5. September 2024. Also da haben sie sogar noch, das ging dann sogar noch beim Bundesverfassungsgericht vergleichsweise schnell. Aber anyway, summa summarum 15 Monate. Und dann kommt das Bundesverfassungsgericht, das ist ganz instruktiv, fast ein Klausurenfall, könnte man sagen. Yeah. Weil was macht das Bundesverfassungsgericht dann? Es macht die Folgenabwägung. Also das ist eine reine Folgenabwägungsentscheidung. Sagt, was ist die Folge, wenn in einem späteren Hauptsacheverfahren, das vom Bundesverfassungsgericht ja auch immer noch geführt werden kann oder auch weil Verfassungsbeschwerde erhoben ist parallel, wenn wir in einem Hauptsacheverfahren feststellen, dass die Veröffentlichung rechtmäßig war, und wenn wir das jetzt stoppen, was passiert dann? Dann dauert es halt noch länger als die 15 Monate, bis das auf die Website kommt. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt das zulassen, dass es publiziert wird, und dann stellen wir später nach Jahren im Hauptsacheverfahren fest, das war zu Unrecht, dann ist es halt sehr geschäftsschädigend hier für den betroffenen Catering-Service. Und wenn man das abwägt, das machen Sie ja ganz, ganz kurz am Schluss, also die negativen Folgen für den Caterer, falls es im Hauptsacheverfahren anders entschieden wird, die sind erheblich. Und auf der anderen Seite, ob es jetzt 15 Monate dauert oder ob es dann vielleicht noch ein paar Jahre länger dauert, ist es nicht eh schon alles weit zurück, das ist dann nicht so erheblich. Und insofern könnte man schon sagen, dass das eigentlich also für Studierende, Referendare, die sich auf Examina vorbereiten, ist ein schönes Stück, ein schöner Fall, um hier mal die Folgenabwägung, das Bundesverfassungsgericht ja vornimmt, wenn es im einstweiligen Rechtsschutz angerufen wird, zu studieren.
Brauchen wir aber wie immer, Nico, mutige Referendarinnen und Referendare, die sich von dem Grundsatz, dass solche Verfahrensdauern vor Gericht nicht einzubeziehen sind, bei der Frage der Unverzüglichkeit lösen und sagen, na, im Extremfall, also bei besonders großem Zeitverzug, kann das vielleicht doch anders sein. Dann müssen sie mindestens genauso mutig sein wie das Bundesverfassungsgericht, um den Fall gut zu lösen. Aber du hast recht, das hat was Exemplarisches, was wir hier vor uns haben.
Und damit kommen wir dann zum Datenschutz pur. Und zu einem Thema, das wir jetzt ja schon sehr häufig gehabt haben, nämlich zum immateriellen Schaden. nach 82 DSGVO und dann auch mal wieder zu einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Wir haben beginnend mit der Facebook-Scraping-Entscheidung aus dem letzten November jetzt eine ganze Serie von Entscheidungen gehabt, die in der Grundtendenz die Möglichkeiten, immateriellen Schadens ersetzt zu verlangen nach 82 DSGVO, jedenfalls begrenzen, wenn nicht gar dann auch ausschließen. Und jetzt haben wir hier mal eine Entscheidung, geht in die andere Richtung. Da hat der Bundesgerichtshof einmal eine Entscheidung so aus der tiefsten deutschen Provinz, nämlich vom OLG Koblenz, eine solche Entscheidung aufgehoben und gesagt, also ihr habt jetzt zu strenge Maßstäbe an die Darlegung eines immateriellen Schadens angelegt. Da spielt die Schufa eine ganz wesentliche Rolle, auch wenn hier nicht die Schufa beklagt war, sondern ein Inkassounternehmen beklagt war, das eine verfrühte Meldung an die Schufa gemacht hatte, die dann zu Nachteilen beim Scorewert und bei der Kreditwürdigkeit geführt haben. Also Datenschutzverstoß hier durch die Meldung, durch eine Negativmeldung eines Inkassounternehmens an die Schufa, und beklagt ist jetzt dann in diesem Verfahren gewesen das Inkassounternehmen, das diese Schufa-Mitteilung nicht hätte machen dürfen.
So ist es, Nico. Ich muss natürlich meinen Kommentar beginnen mit der empörten Zurückweisung deiner Feststellung, dass Koblenz etwas mit Provinz zu tun hätte. Wie du weißt, um die Familie Brink komplett zu machen, ist meine Frau zwar nicht beim Oberlandesgericht, aber beim Oberverwaltungsgericht in Koblenz tätig. Und Koblenz ist letztlich die heimliche Hauptstadt des Rechts, kurz nach Karlsruhe. Insofern, sonst kriege ich Ärger mit meiner Frau, wenn ich das jetzt nicht gesagt habe. Worum ging es?
Das lasse ich jetzt mal unkommentiert, ja.
Du kennst deine Grenzen, Nico. Ich kenne jedenfalls meine. Um es ganz konkret zu sagen, worum ging es? Es ging darum, dass eine titulierte Forderung vorlag. Vollstreckungsbescheid wurde dann bei der Schufa eingemeldet. Aber an diesem Verfahren war wohl rechtswidrig, dass das Inkassounternehmen nicht abgewartet hatte, den Ablauf der Einspruchsfrist gegen die Titulierung, gegen den Vollstreckungsbescheid, keine Ahnung. Jedenfalls, da ist was schiefgelaufen. Und daran machte sich dann das ganze weitere Verfahren fest. Der Kläger hat vorgetragen, er habe massive wirtschaftliche Konsequenzen durch diese Negativeintragung bei der Schufa gehabt. Er hätte Stornierungen erfahren, seine Kreditkarte sei gesperrt worden, bestimmte Kredite seien fällig gestellt worden. Er hätte durch die Gegend telefonieren müssen, um irgendwie dieser Rufschädigung entgegenzuwirken. Und er hat immerhin auch das Landgericht Koblenz erreicht mit seinem Vortrag. Die haben nämlich gesagt, das ist uns nach Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung 5.000 Euro wert. Das Oberlandesgericht war hartherziger und hat gesagt, nee, das ist nicht ordentlich dargelegt, der immaterielle Schaden. Das reicht uns nicht, was du da uns erzählt hast. Das ist uns zu allgemein und nicht substantiiert. Und jetzt ist der BGH dazwischen gesprungen mit seiner Entscheidung vom 13. Mai 25 hat gesagt, nee, das ist überzogen, was das Oberlandesgericht Koblenz da gemacht hat. Der Kläger hat doch alles Mögliche vorgetragen. Er hat doch von der Sperrung der Kreditkarte berichtet, von der Fälligstellung eines Kredits. Und damit liegt doch der immaterielle Schaden vor in Form einer Beeinträchtigung seiner Kreditwürdigkeit und seines wirtschaftlichen guten Rufes. Darauf nehmen doch auch die Erwägungsgründe 75 und 85 der Datenschutzgrundverordnung Bezug. Das muss reichen, sagt der BGH. Damit sind konkrete negative Auswirkungen benannt und alles andere wäre eine Überspannung. Insofern also sozusagen noch mal ein bisschen Entscheidung in eine andere Richtung. Spannend fand ich einen Nachsatz sozusagen der BGH-Entscheidung, den ich mir nicht ganz erklären konnte. Nico, vielleicht kannst du da weiterhelfen. Und zwar haben sie sich mit dem Thema des Mitverschuldens beschäftigt. Ob nicht der Kläger diesen immateriellen Schaden selbst mitverschuldet hätte, dadurch, dass er die titulierte Forderung nicht beglichen hätte, jedenfalls nicht rechtzeitig beglichen hätte. Und dazu sagt der BGH, die Revision weist insoweit zu Recht darauf hin, dass für die Frage, ob dem Kläger ein immaterieller Schaden entstanden ist, eine etwaige Mitwirkung des Klägers an dessen Entstehung, Klammer auf, durch die späte Zahlung, keine Rolle spielt. Wieso spielt denn jetzt das Mitverschulden jetzt hier auf einmal keine Rolle mehr? Wieso nimmt der BGH das raus?
Vielleicht darf ich noch mal ein bisschen, bevor wir da auf diesen Punkt kommen, ein bisschen ausholen. Die Entscheidung enttäuscht mich. Wir haben ja jetzt verschiedene Entscheidungen des 6. Zivilsenats, der es hier auch wieder ist, besprochen und verschiedentlich festgestellt, dass doch dem BGH es gelingt, den 82 handhabbar zu machen durch Bildung von Fallgruppen. Nämlich einmal den Kontrollverlust, der auch hier am Rande erwähnt wird, aber nur am Rand, das spielt keine zentrale Rolle. Und zum anderen ja das mehr Subjektive, also der Umstand, dass man in Angst und Sorge versetzt worden ist durch einen Datenschutzverstoß. Das sind zwei Fallgruppen, mit denen man durchaus arbeiten kann. Warum hat mich diese Entscheidung enttäuscht? Weil ich gar nicht mehr so richtig weiß, in welcher Fallgruppe wir uns eigentlich da bewegen. Ja, das ist, also Kontrollverlust ist es nicht, weil das behandeln Sie ganz am Ende in einem Absatz, wo Sie sagen, abgesehen davon, liege auch ein sogenannter Kontrollverlust vor, weil die Daten an die Schufa unzulässig übermittelt worden seien und man ja nicht, und dann, das schreiben Sie nicht, aber man nicht so genau weiß, was bei der Schufa damit geschieht. Also, ja, aber das ist wirklich nur der eine Satz. Der Schwerpunkt, der Entscheidung hast du wiedergegeben. Da geht es dann um den geschäftlichen Ruf und um auch ganz konkreten Sachvortrag, dass da Kreditkartenverträge gekündigt worden sind, dass eine Bank gedroht hat, die gesamte Bankverbindung zu kündigen und noch einiges mehr. Ja, das fällt auch mit Sicherheit nicht unter in Angst und Sorge und ich konnte nicht schlafen, also diese zweite Fallgruppe. Also ist das jetzt eine weitere Fallgruppe und überhaupt wie... eins stößt mir dann als ganz befremdlich auf. Also wenn ich geltend mache, wir sind hierdurch Kredite gekündigt worden, Kreditkarten gekündigt worden und ähnliches, dann erwarte ich ja eigentlich den Vortrag eines materiellen Schadens.
Ja, absolut.
Also das ist eigentlich der typische materielle Schaden. Ich habe mal nachgeschaut in den Entscheidungen der Vorinstanzen. Da ist es offensichtlich so gewesen, dass sie gar keinen materiellen Schaden, also in einer auch nur halbwegs bezifferten Form dargelegt und geltend gemacht haben. Also wie in einer Situation, in der ja eigentlich quasi die natürliche Folge eines Datenschutzverstoßes, falsche Schufa-Meldung, entsprechendes Korbett, jetzt die natürliche Folge ein wirtschaftlicher Schaden ist. Also wie es dann sein soll, dass es daneben dann noch einen immateriellen Schaden gibt und wie eigentlich diese beiden Schadensarten dann voneinander zu unterscheiden sind, das finde ich alles durchaus ja spannende Fragen, aber sie werden gar nicht gestellt in dieser Entscheidung, sondern es ist eigentlich sehr, sehr pauschal und wird dann ja auch zurückverwiesen, also da wird dann... die Vorinstanz wieder mit dem Fall betraut sein werden, also das schon genannte OLG Koblenz. Und deswegen finde ich die Entscheidung eigentlich nicht so wirklich, sie ist nicht wirklich stark. Ja, also man weiß nicht so wirklich, wie man damit arbeiten kann. Vielleicht gelingt es ja. Du hast ja gesagt, was hast du gesagt, die Welthauptstadt des Rechts. Vielleicht gelingt es ja dann den Koblenzer Richtern, die Koblenzer Richtern im zweiten Anlauf, der es ja dann ist. Sie hatten es ja schon einmal abgewiesen. Vielleicht gelingt es ihnen dann ja in einem zweiten Anlauf dann auch hier etwas Klarheit zu schaffen, wo denn jetzt genau die Trennlinie zwischen materiell und immateriell verläuft und wie es eigentlich sein kann, dass wenn man also bei einer Kreditkündigung nicht in der Lage ist, einen materiellen Schaden nachzuweisen, also was man denn dann eigentlich anstellen muss, um zu sagen, also materiell ist es nochmal gut gegangen, aber immateriell nicht. Da sind mir auch so Kriterien, die da auftauchen, wie der geschäftliche gute Ruf, die sind mir da auch ein bisschen diffus, ganz ehrlich gesagt, weil was soll das eigentlich heißen, nicht? Ja.
Gut, dann hoffen wir mal drauf, dass das OLG Koblenz in zweiter Runde noch überzeugendere Darlegungen fabriziert, hoffentlich auch zum Thema Mitverschulden und uns aufklärt, ob das...
Ach ja, genau, das hatte ich noch gar nichts zu gesagt. Dieses Mitverschulden sagt der BGH ja eigentlich gar nicht, nicht? Er stützt sich auch in diesem letzten Absatz gar nicht auf den Paragraphen 254, so dass ich da so ein bisschen auch rätsle. Jetzt ist es ja beim Mitverschulden Also wenn hier ein Mitverschulden vorliegen sollte, dadurch, dass hier ja man auch dazu beigetragen hat, dass es diesen Vollstreckungsbescheid gibt, und so verstehe ich diese Passage, ist es ja nur ein Mitverschulden, das jetzt nicht die Kausalität des Schadens aufhebt. Also auch wenn das mitverschuldet ist, ändert es ja nichts daran, dass es ein kausaler und damit auch ersatzfähiger Schaden ist. Und dazu, ob es dann im Rahmen der Berechnung der Schadenshöhe relevant sein kann, dass der Kläger hier diesen Schaden hätte vermeiden können. Also ob man den 254 Einwand geltend machen kann beim immateriellen Schaden nach 82 DSGVO, dazu verhält sich meines Erachtens dieser Absatz, ob bewusst oder unbewusst nicht, ja.
Und das würde dann allenfalls sozusagen die Höhe des immateriellen Schadenersatzes betreffen. Wir hoffen auf lichtvolle Ausführungen des Oberlandesgerichts Koblenz und ja, behandeln das mal eher als eine Einzelfallentscheidung des 6. Senats. Mal schauen, ob er dran anknüpft oder nicht. Eine besonders schöne Entscheidung haben wir uns für den Schluss aufgehoben. Und zwar eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt. Da hat die Verbraucherzentrale gegen die Deutsche Bahn geklagt. Und zwar zu einem Thema, das viele tatsächlich erbost hat in der realen Welt. Und zwar den Umstand, dass die Bahn der Auffassung war, es sei ein günstiger und auch zulässiger Schachzug, Spartickets und Superspartickets nur noch online anzubieten. Also zu sagen, das verkaufen wir nicht mehr an irgendwelchen Automaten. Und das verkaufen wir auch nicht im DB-Office am Bahnhof, sondern das soll man sich gefälligst online ziehen. Und damit wurden natürlich verschiedene Bevölkerungsgruppen ausgesperrt oder es wurde ihnen erschwert, an diese besonders günstigen Tickets ranzukommen. Umgekehrt, datenschutzrechtlich wurde der Fall dadurch, dass dann bemängelt wurde, dass wenn man diese Spartickets haben wollte, man eine E-Mail-Adresse angeben musste oder eine Mobilfunknummer angeben musste, weil die eben im Vertriebsweg dann an die E-Mail-Adresse versendet wurden oder per SMS eine Auftragsnummer vergeben wurde, mit der man dann später an das Ticket rankommen konnte. Die entsprechenden Gruppen haben unter anderem den hessischen Landesbeauftragten eingeschaltet und der für die Deutsche Bahn zuständig ist und diesen Versuch von Digital Only in Frage gestellt. Und das OLG Frankfurt sagt einiges Spannendes zu der Fragestellung. Wieder, es scheint sich zu häufen, Nico, im Kontext prozessual einer Klage VZBV nach dem UKLAG, also Unterlassungsklagengesetz. Dazu sagt das OLG Frankfurt einiges Spannendes. Es sagt zum Beispiel in einem frühen Abschnitt der Entscheidung, dass es sich bei der Datenschutzgrundverordnung um ein Verbraucherschutzgesetz handle im Sinne des UKLAG. Was ja auch eine interessante Feststellung ist. Und dann kümmert es sich um die Rechtswidrigkeit der Datenverarbeitung, also insbesondere um die Erhebung und Nutzung der E-Mail-Adresse bzw. Mobilfunknummer der Kundinnen und Kunden. Und schaut also nach, war das rechtswidrig oder nicht. Ein interessanter Schlenker ist in der Entscheidungsbegründung, dass gesagt wird, also der Umstand, dass sich dieses Digital Only auch in den allgemeinen Beförderungsbedingungen der DB befunden hat und dass diese Beförderungsbedingungen genehmigt wurden von der Aufsichtsbehörde, das hat keine rechtfertigende Wirkung entfaltet. Das spricht man rechtlich zutreffend von einer sogenannten Tatbestandswirkung, die diese Genehmigung entfalten könnte. Sagt aber das OLG, nee, könnt ihr vergessen, das steht da nicht drin in der Entscheidung, in der Genehmigungsentscheidung. Und auch ansonsten wäre es natürlich sehr zweifelhaft, ob tatsächlich eine wie auch immer geartete nationale Aufsichtsbehörde durch so eine Genehmigungsentscheidung die Datenschutzgrundverordnung mit Verbindlichkeit auslegen könnte. Nachdem die Hürde genommen ist, also durch die Genehmigung der allgemeinen Beförderungsbedingungen hat sich nichts verändert an der Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit dieser Datenerhebung, wird gesucht nach einer Verarbeitungsgrundlage nach Artikel 6 und dann packt das OLG aus und sagt, also wirksame Einwilligung 6.1a Datenschutzgrundverordnung haben wir schon mal nicht und steuert auf den Artikel 7 Absatz 4 das sogenannte Kopplungsverbot zu und sagt, das ist jedenfalls die Erhebung dieser personenbezogenen Daten keineswegs zwingend für den Geschäftsvorgang, den wir hier haben. und da offensichtlich auch keine gleichwertige Alternative angeboten wurde, den Kundinnen und Kunden an die Tickets ranzukommen, sei das ein Fall des Kopplungsverbots, Artikel 7 Absatz 4, eine der dunklen Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung. Niemand weiß so ganz genau, was da drin steht, aber das OLG ist der Auffassung, das war ein Fall. Und nimmt, weil sie sich wohl selbst nicht so ganz sicher sind, ob das überzeugt, was sie da sagen, noch zusätzlich eine marktbeherrschende Stellung der Deutschen Bahn dazu. Interessant ist, dass es dafür einen eigenen Markt schafft, das liebe Oberlandesgericht. Es sagt nämlich, naja, es gibt einen Markt für Normalpreistickets und es gibt einen Markt für besonders günstige Tickets, nämlich gerade diese Spartickets. Und dieser Markt, auf diesem Markt sei die Bahn marktbeherrschend. Insgesamt gesehen würde deswegen an der Wirksamkeit der Einwilligung, weil sie eben nicht freiwillig erteilt wurde, gezweifelt. 6.1b würde auch nicht funktionieren, Vertragsgrundlage läuft nicht, weil es offensichtlich für die Hauptleistungspflicht Bahnbeförderung von A nach B objektiv nicht unerlässlich sei, E-Mail-Adresse und Mobilfunknummer anzugeben. Das Ticket selbst, das darüber sozusagen mit einer Bedingung versehen würde, sei ja nur der Nachweis des Vertrags, der da abgeschlossen wurde und eine besonders schöne, lichtvolle Ausführung des Oberlandesgerichts Frankfurt. Mit dem Ticket könne man ja nicht fahren von A nach B. Dazu brauchte es schon die Bahnbeförderung. Genauso messerscharf sind sie beim Thema 6.1f, berechtigtes Interesse, wird abgelehnt, letztlich unter Bezugnahme auf die strengen Erforderlichkeitsüberlegungen des Europäischen Gerichtshofs in diesem Kontext. Da knüpfen sie letztlich an die Entscheidung des EuGH zur Fragestellung SNCF und sind da genauso scharf und sagen, also hier geht es nicht darum, dass die Bahn irgendwie eine wirtschaftlich sinnvolle Alternative für die Vermarktung von Billigtickets gefunden hat und sich dafür entschieden hat, sondern wir sagen einfach, für das Grundgeschäft Bahnbeförderung brauchen wir das nicht. Da brauchen wir nicht die Angabe von E-Mail-Adresse oder Mobilfunknummer. Und damit habt ihr keine Rechtsgrundlage, damit ist die Datenverarbeitung rechtswidrig und die Klage der Verbraucherschützer ist erfolgreich. Überzeugend, Nico? Gehst du mit oder hast du irgendwo Zweifel?
Na, die Entscheidung ist in mehrfacher Hinsicht harter Tobak. Sie ist schon prozessual bemerkenswert, weil das ist nach dem jetzt 2023 geänderten 6 UKLAG ist das Oberlandesgericht Eingangsinstanz, das hier entschieden hat. Und es gilt dann wiederum, es gibt schon Fälle, in denen man dann noch die zweite Instanz, die Revision zum BGH hat. Dies aber nur, wenn die Revision zugelassen ist oder Streitwert von mindestens 20.000. In diesem Fall hier Streitwert festgesetzt auf 10.000 Euro. Da ist mit dieser einen Entscheidung Schluss. Also das ist schon eine, wie ich finde, schwierige Konstellation. Also wenn man doch mal auch davon ausgeht, dass es für die Deutsche Bahn wirtschaftlich um einiges geht. Also ein vollständiger Rechtsbehelfsausschuss, den wir dann in einem solchen Fall haben, eine und einzige Instanz, das Oberlandesgericht. Und dann ist die Entscheidung natürlich, also ich würde bin fast neigt zu sagen, armselig argumentiert. Denn es gibt eigentlich nur ein einziges Argument. Und das einzige Argument, das zieht sich dann durch alle drei geprüften Tatbestände durch Einwilligung, durch Vertrag und durch die Interessenabwägung, berechtigte Interessen, nämlich, das sei nicht erforderlich. Ja, das ist das einzige Argument. Also Sie sagen erstmal, Einwilligung, die ja durchaus vorlag, ja, sei unwirksam, weil das sei nicht erforderlich und damit sei es, und dann mischen Sie noch rein, marktbeherrschende Stellung der Deutschen Bahn, das Kopplungsverbot, und sagen also in etwas anderen Worten, diese Alternativlosigkeit, die lasse auf fehlende Freiwilligkeit schließen. Ja, und es fehle eben an der Erforderlichkeit. Sie sagen sogar an einer Stelle etwas, wo auf einmal in wunderschöner Weise dann der Buchstabe A und der Buchstabe B verschmelzen. Sie sagen nämlich, die unzulässige Kopplung schließen Sie auch daraus, dass es zur Vertragserfüllung nicht erforderlich sei. Also da kommt dann so, und zur Vertragserfüllung, wir haben hier ja schon so oft das gehabt, das ist, ich meine, das kann man nichts gegen sagen, hat uns der EuGH beschert, dass nicht auf den Vertrag abgestellt wird, also das, was vertraglich vereinbart ist, wenn man darauf schaut, ob es eine Datenverarbeitung für die Vertragsdurchführung erforderlich ist, sondern dass man dann irgendein objektives Kriterium heranzieht, ob es auch anders gehen würde. Und natürlich, ja, da kommt dann das Gericht dazu, also geht auch anders, nämlich am Automaten. Und dann kommt nochmal dasselbe in berechtigte Interessen. Also das ist aus meiner Sicht dann wirklich Datenschutz für, ja, also von der nicht so schönen oder raffinierten Sorte, wenn man letztendlich den Datenschutz verkürzt auf die Frage, wird es denn auch auf Papier gehen? Weil das eigentlich fast alles auch auf Papier gehen würde, das wissen wir ja gut, nicht? Und deswegen ist die Entscheidung dann auch, ja, wenn man sie sich anschaut und guckt, wie da dann auch alles Mögliche zitiert wird, wirkt sie auf den ersten Blick vielleicht tiefgründig und durchdacht, aber auf den zweiten Blick überhaupt nicht und ist so eine Art Scheinriese.
Ja, wir haben jedenfalls gesehen, dass ähnlich wie der Europäische Gerichtshof in der SNCF-Entscheidung der Verantwortliche letztlich in seinen auch wirtschaftlichen Grundentscheidungen nicht besonders ernst genommen wird. Im Hintergrund klingt an in der Entscheidung, und die Bahn hat genau darauf so auch argumentiert, dass es schon gute Gründe geben kann, das Ganze auf online umzustellen oder im Wesentlichen auf online umzustellen. Im Hintergrund standen offensichtlich massive Fälschungen, die im Bereich der Spartickets aufgetreten sind, die man auf diese Art und Weise eingrenzen wollte, um Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Und natürlich kann es auch sozusagen, kann der Online-Vertrieb eine wirtschaftliche Entscheidung des Verantwortlichen sein, die man nicht einfach vom Tisch wischen kann, indem man sagt, naja, dann druck's halt aus, das ging doch früher auch mal. Das ist sehr kurz gesprungen. Und das Ganze mit dem Kopplungsverbot nach Artikel 7 Absatz 4 begründen zu wollen, das ist tatsächlich ein Hochreck, an dem viele gymnastisch scheitern. Man muss nur mal in die Kommentarliteratur reinschauen. Der 7.4 ist dunkel und mit dem lässt sich alles und nichts begründen. Also sollte man tunlichst versuchen, ihn außen vor zu lassen bei seiner eigenen Entscheidungsbegründung.
Um es ein bisschen noch sozusagen einen anderen Akzent hereinzubringen, wenn man es mal durch eine andere Brille sieht, naja, so ein bisschen hat vielleicht die Deutsche Bahn auch zu einer solchen Argumentation dadurch eingeladen, dass sie die Tickets, die nicht Spartickets sind, nach wie vor am Automaten anbietet. Das löst sicherlich bei manchen ein Störgefühl aus, was ich verstehen kann. Ja, und manchmal ist es ja so, dass dann auch ein Gericht, wenn es von einem solchen Störgefühl besessen ist, dann halt guckt, wie sich dieses Störgefühl in eine Argumentation übersetzen lässt, die dann sich halbwegs hören lässt. Aber ich bleibe dabei, dass mich diese Argumente und dieses doch sehr primitive Abstellen auf das einzige Kriterium der Erforderlichkeit nicht überzeugt.
Die Deutsche Bahn scheint während des laufenden Prozesses geahnt zu haben, dass das schiefgehen könnte vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Und deswegen haben die noch im Dezember 2024 umgestellt bei ihren Vertriebsbedingungen und haben die Spartickets auch nicht online, wenn ich es richtig weiß, an Automaten zugänglich gemacht, hat aber auch nicht geholfen. OEG Frankfurt blieb strikt bei seiner Erforderlichkeitsargumentation und hat letztlich deswegen der Deutschen Bahn das Nachsehen gegeben. Ich finde trotzdem eine wirklich interessante, auch durchaus lesenswerte Entscheidung. Und wenn es nur darum ginge, zu überprüfen, ob einen die Argumentation überzeugt und die Schwächen, die wir angedeutet haben, auch nochmal selbst zur Kenntnis zu nehmen. Gut, Nico, damit wären wir am Ende, wenn ich es richtig sehe.
Jo, ich würde sagen, Hörerinnen, Hörer, Hörende, vielen Dank, dass ihr uns bis hierhin gefolgt seid und bis zum nächsten Mal.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.